Für das nächste Thema habe ich mal wieder Jan zu Gast. Jan hat uns ja schon den unglaublich coolen Tipp mit dem Lidocain über MAD bei Postpunktionskopfschmerz verraten. Und diesmal hat er genauso wichtiges Thema vorbereitet, was Anästhesisten und auch in der Präklinik viele Leute relativ regelmäßig begleitet. Worüber reden wir, Jan?
Wir reden heute über den hämorrhagischen Schock, und das Schockmanagement, wie du schon sagst, ist ja eins der Kernthema der Anästhesie, Kernthema der Notfallmedizin, und so wollen wir uns heute einmal mit Schock im Allgemeinen und im Speziellen den hämorrhagischen hypovolemischen Schock als weitere Form oder als besondere Form des Schockgeschehens widmen, uns die Pathophysiologie anschauen, Ursachen für den hämorrhagischen Schock beleuchten und aber auch uns ganz besonders den Therapiekonzepten und den anästhesiologischen Angriff anschauen. Allgemein bezeichnet der Schock eine akut einsetzende generalisierte Kreislaufinsuffizienz, bei der es zur Minderperfusion der Organe mit Sauerstoff kommt. Was wir von außen messen, wird primär der Blutdruck sein, der niedrig ist, und unterschiedliche Organe zeigen uns den Schock an. Das ist einmal das Gehirn. Da könnte zum Beispiel die Stationspflegekraft sagen, Frau Meier, ist heute irgendwie so komisch. Dann gehen wir mal ans Patientenbett, decken Frau Meier auf und sehen marmorierte Körperteile. Da kann man sich insbesondere die Knie sehr gut angucken. Und dann schauen wir vielleicht nochmal auf den Dauerkatheter und sehen, dass die Urinausscheidung in den letzten Stunden beziehungsweise in den letzten Tagen stark abgenommen hat. Der Dauerkatheter wird auch in der Literatur als Poor Man's Swan Gun, also ein Herzzeitvolumen-Monitor des einfachen Mannes bezeichnet. Wenn eben die Urinausscheidung abnimmt, hat das in der Regel oder häufig an auch einer Schocksituation die Ursache, sodass wir da sehr gut das Schockgeschehen erkennen können.
Da möchte ich gleich kurz einmal einhaken, weil zwei Sachen, als ich, wenn ich das höre, sind so präsent. Nämlich zum einen diese Schockdefinition, die du uns präsentiert hast. Das ist eine Definition, die ich schon als Rettungsassistent auswendig lernen musste. Und was ich daran so witzig finde, ist, dass mir damals kaum klar war, was ich da überhaupt auswendig lerne. Also welche Bedeutung das überhaupt hat, sondern ich habe das halt auswendig gelernt, weil ich wusste, dass das kann in der Prüfung gefragt werden. Aber was da alles mit dran hängt, das kommt dann so stückchenweise, kommt das so dran. Und dieses Poor Man's Swan Gun, das ist großartig. Das ist einfach ein schönes, also die Niere, die vorher gesunde Niere, muss man sagen, wenn der Patient vorher nierenkrank ist, dann ist es schwieriger
zu beurteilen, richtig?
Aber die gesunde Niere ist halt ein super Outcome-Parameter über Tage, um zu sehen, wie es dem Patienten geht.
Genau, und die Haut als Organ mit der größten Oberfläche nach außen, da insbesondere das Knie als das Körperteil, wo am wenigsten subkutanes Fettgewebe ist, zeigt uns eben ganz, ganz klassisch und gut da im sogenannten Modeling Score, wie weit die Marmorierung über das Knie hinausgeht, und das, wie schwer dann eben auch das Schockgeschehen ist. Also das, wenn man Schockgeschehen an der Haut und an der Marmorierung deutlich sehen will, dann sollte man sich das Knie angucken. Nebensächlich oder dazu noch eben, wenn wir unser Monitoring anbauen, die Tachykardie, wenn wir Blutgasanalysen machen, das erhöhte Laktat als weiteres Zeichen eines Schocks. Wir haben unterschiedliche Schockformen, unterteilen in distributiven Schock, 62% der Fälle mit Schock, obstruktiven Schock, 2% der Fälle, hypovolemischen Schock, hämorrhagischen Schock mit 16% der Fälle und kardiogenen Schock auch mit 16% der Fälle. Die Anaphylaxie als Teil des distributiven Schocks auch nochmal mit 4% der Fälle. Der hämorrhagische Schock ist ein durch intravasalen Volumenmangel oder ausgelöste Minderperfusion des Gewebes bei Blutung eben nach extern oder nach intern. Beim Trauma ist zusätzlich eine systemische Inflammationsreaktion an diesem Schockgeschehen beteiligt.
Das finde ich auch ein super wichtiger Punkt, den du hier aushebst, um das nochmal zu betonen, dass nämlich, man denkt ja immer so, Volumenmangelschock ist nur, es fehlt Saft im Getriebe. Und es ist halt mehr, was da auftritt. Es ist trotzdem noch systemische Inflammation durch
das Trauma, durch die Weichteilverletzung, aber auch eben durch die lokalen Mechanismen, die passieren, wenn es irgendwo blutet.
Genau.
Die eben immer in irgendeiner Art und Weise eine Mediatorkaskade hervorrufen. Zur Ätiologie von Hämorrhagien haben wir schon ein bisschen was angesprochen. Das ist einmal das externe Trauma, sei es spitz oder stumpf, die postpartale Blutung der schwangeren Frau, die obere und untere gastrointestinale Blutung, präoperative, chirurgische oder koagulopathische Blutung, die uns als Anästhesisten im OP begegnen und dabei insbesondere natürlich gefäßchirurgische Blutungen nach Operationen an den großen Gefäßen und als Maximalform die Ruptur eines Aortenaneurysmas. Man kann den Schock in Schweregrade einteilen. Nach LTLS gibt es 4 Schockklassifikationen in Abhängigkeit von dem Blutverlust. Schockklasse 1 unter 750 Millilitern ist mit Herzfrequenzen so noch unter 100, mit einem normalen Blutdruck und mit einer normalen Atemfrequenz und einem normalen Bewusstseinsstatus oder leicht ängstlichen Bewusstseinsstatus verbunden. Schockklasse 2 sprechen wir von 750 bis 1500 Milliliter Blutverlust. Die Herzfrequenz wird so zwischen 100 und 120 sein. Der Blutdruck ist immer noch normal. Die Atemfrequenz steigt schon langsam auf 20 bis 30 pro Minute. Der Mensch wird schon deutlich ängstlicher. Und ab Schockklasse 3 sprechen wir schon von einem schweren Schockgeschehen mit 1500 bis 2000 Milliliter Blutverlust, also 30-40% des Gesamtkörperblutes. Herzfrequenzen über 120 bis 140, einem erniedrigten Blutdruck, Atemfrequenz von 30 bis 40, einem sehr ängstlichen Patienten, der auch durcheinander komisch ist, wie unsere Frau Meier von vorhin, und gipfelnd in einer Schockklasse 4 über 2 Liter, also über 40% des Blutvolumens an Blutverlust, Herzfrequenzen über 140, erniedrigten Blutdruck und Atemfrequenzen von über 35. Und diese Menschen sind dann häufig schon lethargisch bewusstseinsgetrübt. Diese Einteilung kommt vom American College of Surgeons und ist eben in der ATLS-Guideline so aufgeführt als Einteilung der Schweregrad des Schocks.
Ich finde an dieser Einteilung sehr bemerkenswert, dass einfach der Blutdruck, der ja immer so als Schock-Systemparameter gehandelt wird, halt erst relativ spät abfällt und dass wir einfach auf andere Sachen achten.
Ja? Das liegt natürlich daran, dass der Körper Mechanismen besitzt, die Organperfusion aufrechtzuerhalten bei beginnendem Blutverlust. Und da ist sozusagen der perfekte Bogen zur Pathophysiologie geschlagen. Was passiert in der akuten Blutungssituation? Wir haben makrozirkulatorische und mikrozirkulatorische Effekte. In der Makrozirkulation werden wir als allererstes eine Aktivierung des sympathoadrenergen Systems haben und sozusagen endogen eine erhöhte Noradrenalin-Ausschüttung. Zusätzlich wird in der Niere das Renin-Angiotensin-Aldosteron-System aktiviert und es wird zu einer Vasokonstriktion und Wasserretention kommen, was wir dann eben in der Niere als Endorgan sehen und durch die verminderte Vorfüllung am Herzen eine Ausschüttung von ADH, was auch zur Wasserretention und der verminderten Urinstundenportion führt. Der Körper versucht also, das Wasser im Körper zu halten und den Blutdruck, die Organperfusion durch die Vasokonstriktion aufrechtzuerhalten. Die Hypotension tritt eben dann erst auf, wenn diese Mechanismen komplett erschöpft sind. In der Mikrozirkulation haben wir gesagt, dass der Schock zur Sauerstoffunterversorgung führt. Die Zellen stellen den Stoffwechsel bei Hypoxämie auf einen anaeroben Stoffwechsel um. Es kommt zu einer Bildung von Sauerstoffschuld, von Laktat und einer Azidose, also das Blut wird sauer. Zusätzlich haben wir beim Trauma noch häufig eine Freisetzung von Zytokinen-Mediatoren, die sich Damage-Associated Molecular Patterns nennt, DAMs. Die führen zu einer endothelialen Entzündungsreaktion und zu einer Trauma-assoziierten Koagulopathie. Hierbei ist insbesondere eine Hyperfibrinolyse zu nennen, die wir ja auch im späteren therapeutischen Ansatz dann angehen können. Durch die Katechylamine, die ausgeschüttet werden, haben wir zusätzlich eine Endotheliopathie mit Abbau der Glykokalex und einer Permeabilitätserhöhung. Und das führt dazu, dass diese Menschen häufig in der Folge ein interstitielles Ödem entwickeln. Insbesondere, wenn wir sie mit viel isotoner Flüssigkeit behandeln. Aber auch darauf gehen wir später nochmal ein.
Das ist hier halt, wenn man jetzt mal den Bogen spannt, auch sofort in der Gerinnung in dem Teufelskreis drinnen, ne? Also wir haben Azidose, das heißt, wir haben schlechte Gerinnung, wir haben Hyperfibrinolyse, wir haben alles, was uns dann am Ende die Gerinnung kaputt macht und den Schock noch schlimmer macht, gerade beim hämorrhagischen Schock. Also
genau. Und das ist eben auch die letale Trias des hämorrhagischen Schocks. Azidose, Koagulopathie und Hypothermie. Und Ziel unserer anästhesiologischen Versorgung muss es sein, diesen Circulus vitiosus frühzeitig zu durchbrechen. Und darauf wollen wir uns jetzt fokussieren, wie wir das machen können. Für die Therapieoptionen habe ich mir überlegt, dass wir präklinisch beginnen und eher innerklinisch werden. Für die Präklinik haben wir unterschiedliche Möglichkeiten, wie wir uns einem hämorrhagischen Schock nähern, die sich dadurch definieren, ob wir die Blutung durch eine Kompression, sei es manuell, sei es durch Druckverband, sei es durch Tourniquet oder durch Beckenschlinge lösen können. Und da ist es so, dass wir die Extremitäten bis zu den körpernahen Gelenken eben mit einem Tourniquet versehen können oder mit Druckkompression versehen können, während die Gelenkbereiche schon nur noch mit Hämostyptika zu behandeln sind. Außerdem zeigen sich nicht komprimierbare Bereiche, wie zum Beispiel der Thorax, wie zum Beispiel das Abdomen, wo eben wir in der Blutstillung, also in dem kleinen C vor dem ABCDE, nur noch ein Load and Go und eine Volumensubstitution als präklinische Maßnahme beginnen können. Innerklinisch, wo wir mehr Ressourcen haben, geht es eher in die Richtung, dass wir eine definitive Versorgung haben, aber bei dieser definitiven Versorgung uns primär auf die Blutstillung fokussieren sollten. Zum Beispiel durch Packing, durch Damage Control Surgery, also durch die Anlage von Fixateuren, durch die Stellung der Brüche, um den folgenden Blutverlust zu minimieren. Oder aber auch durch interventionelle Embolisation oder eben bei gastrointestinalen Blutungen durch die Embolisation. Ein weiteres Konzept, auf das wir in der Folge noch eingehen werden, ist das Konzept der REBOA, also der retrograden Ballonokklusion der Aorta. Wichtig für die klinische Versorgung ist, dass instabile Patienten mit nicht stillbarer Blutung, die in den Schockraum gebracht werden, wo wir den hohen Verdacht zum Beispiel einer intraabdominellen Blutung haben oder einer intrathorakalen Blutung haben, einen Ansatz benötigen, der gleichzeitig diagnostisch und therapeutisch wirkt. Das heißt, es bringt uns wenig, die genaue Blutungsquelle in einem CT oder Angio-CT zu sehen, wenn wir diesen instabilen Patienten nicht gleichzeitig therapieren können. Das heißt, dann sollten wir Embolisation, diagnostische Laparatomie oder Thorakotomie oder eben die Endoskopie für die GI-Blutung als diagnostische Maßnahmen vorziehen.
Absolut.
Für den Schockraum, wo ja kritische Patienten in der Regel klinisch aufgenommen werden sollen, sollte eine strukturierte Übergabe des Notarztes erfolgen. Wichtig für den hämorrhagischen Schock ist es, dass wir die Anamnese der vermuteten Blutungsursache, zum Beispiel ein bekanntes Aortenaneurysma, eine gesehene vaginale Blutung, ein gesehenes Bluterbrechen oder Blut im Stuhl übergeben bekommen und die Maßnahmen, die im CABCDE-System dagegen ergriffen worden. Dann beginnt natürlich unsere Schockraumversorgung genauso nach dem ABCDE-Schema, wobei wir bei jedem Buchstaben, wo wir eine Pathologie finden, natürlich auch sofort behandeln. Der hämorrhagische Schock darf eigentlich einer Therapie hinter allen Buchstaben, insbesondere natürlich A, B und C. Und im Bereich des Cs werden wir die EFAS-Sonographie durchführen, die gegebenenfalls um eine Echokardiographie ergänzt wird, um kardiale Füllung oder die Vena Cava Inferior als Volumenparameter als zusätzliche Information zu haben. Da bietet sich das RUSH-Verfahren, also Rapid Ultraschall in Hemorrhagic Shock, an, worauf ich gleich nochmal kommen werde. Beim Labor kommt es zu einer ganz normalen DGA-Abnahme. Im hämorrhagischen Schock ist es wünschenswert, dass man auch direkt an eine bettseitige Gerinnungsdiagnostik, wie zum Beispiel Rotem oder TEC, denkt, wenn man dieses Röhrchen im Schockraum gleich mit abnehmen kann und diese Untersuchung initiieren kann, kann man sicherlich den Patienten in der Folge bei seiner Koagulopathie besser substituieren. Zur radiologischen Diagnostik gehören dann eben die Traumaspirale, wenn stabil genug, Beckenübersicht und Thorax.
Ja, weißt du, was ich lustig finde? Weil du redest die ganze Zeit von Schockraum und ich finde es absolut richtig. Du hast aber ganz viele internistische Beispiele wie GI-Blutung. Und ich finde, das betont nochmal, wie wichtig auch ein internistisches Schockraummanagement mehr wird. Weil auch diese Patienten können sehr, sehr kritisch sein. Und dann nochmal ganz kurz zu Rotem, der Querverweis bei uns. Wenn ihr Rotem oder TEC habt, großartig. Wenn ihr es nicht habt, Sebastian Kasu hat in einem Podcast aus dem letzten Jahr bei uns einen super Ansatz geliefert, wie man die Gerinnung optimieren kann, wenn man Rotem nicht zur Hand hat.
Kommen wir zu einem unserer Steckenpferde, der Sonographie, das Herangehen einen Patienten im Schock, wo die großen Körperhöhlen einmal sonografisch begutachtet werden sollten. Da gibt es das RUSH-Verfahren. Die Kollegen der Degina haben dazu einen wunderbaren Ansatz online publiziert, wo uns die genauen Untersuchungsschritte gezeigt werden. Wir machen sozusagen die FAST-Untersuchung als eFAST-Untersuchung, schauen uns die beiden oder die vier Blutungsräume im Abdomen, also Morrison Collar Pouch und perivesikuläre Blutungsräume an, schauen dann mit dem Sektorschallkopf noch nach oben und schauen, ob wir einen Hämatothorax haben, schauen uns die Pleurawinkel an, wechseln dann auf den Linearschallkopf, um eventuelle Pneumothoraces, Spannungspneumothoraces zu diagnostizieren, gucken uns die vier Schnitte des Herzens an mit dem Sektorschallkopf, also die parasternal kurze und lange Achse, den Vierkammerblick und einen epigastrischen subkostalen Blick und wechseln dann nochmal auf den abdominellen Schallkopf, um die Vena Cava Inferior bzw. die Aorta uns anzuschauen, um eben eventuelle Aortenaneurysmen zu diagnostizieren bzw. dieses Organ als Schockgeschehen auszuschließen. Für Erfahrene gibt die Degina eine Untersuchungsdauer von 2 Minuten an. Je nachdem, wie unser zu schallendes Objekt traumatisiert ist, kann das schwieriger sein. Je nachdem, wie der Körperbau ist, kann es schwieriger sein. Das wissen wir alle. Aber letztendlich ist die Ultraschalldiagnostik eine bettseitige, schnelle Diagnostikmöglichkeit, über die wir uns fortbilden sollten und über die wir uns Gedanken machen sollten.
Auf jeden Fall.
In der Versorgung kritisch kranker Patienten. Primäre Therapieansatz ist mit den Buchstaben VIP abzukürzen. Wahrscheinlich ist es auch der Therapieansatz ABC in der Präklinik. Also V wie Ventilation. Ventilation sichern und unterstützen. Jeder kritische Patient bekommt primär eine Hochdosis Sauerstoffmaske aufgesetzt. Wenn das nicht reicht und die Sättigung in Werte von bis 92, 93 zu erheben, sollten wir NIF erwägen. Wir sollten eine Intubation anstreben bei Luftnot, Hypoxämie oder respiratorischen Versagen sowie bei schwerer Azidose. Wir müssen uns klar werden, dass durch die Beatmung der schon reduzierte venöse Rückfluss nochmal durch die Überdruckbeatmung nach Intubation reduziert wird. Das heißt, wir werden müssen einen Blutdruckabfall mit der Intubation erwarten.
Und ganz ehrlich, also eine Narkoseeinleitung, klar muss das manchmal sein, aber eine Narkoseeinleitung bei einem grenzkompensierten Schock
ist eine Hochrisikosituation, wo wir uns auf jegliche Formen des Kreislaufstillstandes, der Reanimation und eben auch der auch für eine Cannot Intubate, Cannot Ventilate Situation Gedanken machen müssen, vorbereiten müssen und alles, alle Hilfsmittel eben auch vor Ort haben.
Absolut.
VIP, Infusionstherapie mit dem Ziel der Verbesserung der Mikrozirkulation. Diese ist extrem schwer zu steuern. Wir haben wenig Kontrollmechanismen, Schlagvolumenvarianz, dynamische Output-Parameter, Passive-Leg-Rate-Tests oder Bedside-Echo sind einige, die zu nennen sind als Maßnahmen und gegebenenfalls dann erweitertes Monitoring. Das Konzept der permissiven Hypotonie ist insbesondere für die Infusionstherapie zu beachten, bis eben das Grundproblem des hämorrhagischen Schocks behoben worden ist. Darauf kommen wir gleich noch insbesondere zu sprechen. Letztendlich ist bei der Infusionstherapie zu sagen, nicht zu viel, nicht zu schnell und man muss die Überdosierung desgleichen erkennen. Das heißt, wenn wir unter der Infusionstherapie einen Herzfrequenzanstieg oder einen Blutdruckabfall haben, Beginn des Lungenödem haben gegebenenfalls, dann sollten wir uns vielleicht überlegen, ob wir gerade an der richtigen Schraube drehen. Und letztendlich P für Pumpe und Pressoren, eine differenzierte Katecholamintherapie, die die Volumen, die den Volumentherapie ergänzt. Das Medikament der First Line ist in diesem Fall das Noradrenalin, gegebenenfalls ergänzt um Vasopressin. Ob es sinnvoll ist, betamimetische Medikamente wie Dobutamin, Suprarenin zu verwenden, muss dies Zeitecho zeigen, ob wir da durch eine Verbesserung des Schockgeschehens erwarten können. Weil es gibt natürlich auch Patienten, die Läuse und Flöhe haben und neben dem hämorrhagischen Schock eine bekannt reduzierte LV-Funktion, die natürlich durch den Volumenmangel nicht besser wird. Zum anästhesiologischen Ansatz. Die Atemwegssicherung und die Narkose sind wichtige Bausteine für die Sicherung des Sauerstoffangebots des Patienten und den Abbau der begonnenen Sauerstoffschuld. Die Narkoseeinleitung im hämorrhagischen Schock stellt eine Hochrisikosituation dar. Das haben wir schon gerade besprochen. Es gibt wenig Daten, welche Narkotika zur Einleitung überlegen sind, da alle das hochgeregelte Sympathikoadrenergesystem dämpfen, mit der Ausnahme des Ketamins. Am wichtigsten ist die Reduktion des Induktionsdosis, insbesondere beim Hypnotikum, auf bis zu ein Zehntel der Regeldosis. Und wie ich gerade schon erwähnt habe, bis auf das Ketamin sollten wir uns überlegen, ob wir Kombinationsanästhesien durchführen, wobei einer der Partner eben das Ketamin sein soll.
Wenn ihr noch keinen Pressor benutzt, also auch wenn es bei VIP ja mit drin steckt, zur Intubation sollte ein Noradrenalin-Perfusor am Patienten angebaut sein und spätestens mit der Induktion durch das Hypnotikum sollte das Ganze auch zumindest niedrig dosiert mitlaufen, weil diese Patienten doch regelhaft plötzlich sehr, sehr hohe Noradrenalindosen brauchen. Das ist meine Erfahrung.
In der Folge ist es dann die Aufgabe des Anästhesisten, die physiologischen Rahmenbedingungen der plasmatischen Gerinnung zu sichern und dabei insbesondere auf den Wärmeerhalt zu achten, gegebenenfalls Calcium zu substituieren, eine Azidose zu korrigieren und gegebenenfalls die Hyperfibrinolyse mit der Tranexamsäure zu behandeln. Und da sind wir bei den ersten Studien, die ich aufführen möchte. Da gibt es den Woman Trial, The Effect of Early Tranexamic Acid Administration on Mortality, Hysterectomy and Other Morbidities in Women with Postpartum Hemorrhage, ist eine Studie, die eben die Anwendung der Tranexamsäure bei der postpartalen Hämorrhagie untersucht und zeigt, dass 1 Gramm Tranexamsäure die Todesrate durch Verbluten in Frauen mit PPH senkt. Wenn wir uns einmal zurückerinnern, die Tranexamsäure hemmt die Umwandlung von Plasminogen zu Plasmin und hemmt sozusagen darüber die Spaltung des Fibrins in Fibrinspaltprodukte durch das Plasmin. Die zweite Studie, die einen positiven Effekt der Tranexamsäure gezeigt hat, ist die CRASH-2-Studie, wobei auch einen sehr geringen positiven Effekt nun. Nur auch hier reduziert die Tranexamsäure die Motilitätsrate bei blutenden Traumapatienten. So dass wir zu dem Schluss kommen, wenn indiziert, die Gabe von 1 Gramm Tranexamsäure als Bolus, Kurzinfusion gegebenenfalls gefolgt von einem weiteren Gramm als Perfusor über die nächsten 8 bis 24 Stunden.
Genau. Ich glaube, ein Medikament wie Tranexamsäure, was dann doch relativ wenig Nebenwirkungen hat, ich möchte das jetzt gar nicht ausführen, wie häufig irgendwelche Nebenwirkungen sind, sollte bei einem so schwerkranken Patienten nicht vorenthalten werden. Genau. Wobei natürlich auch da präklinisch sollte das die weitere Versorgung nicht verzögern, weil irgendwer noch Tranexamsäure besorgen muss. Dann kann es auch 10 Minuten später sein im Schockraum oder wo auch immer.
Genau. Kommen wir als nächstes zur PEMF-7-Hypotonie, ein Therapiekonzept, das es schon länger gibt, sodass es bereits erste Meta-Analysen zu dem Thema gibt. Bis die Blutdruckskontrolle erreicht ist, sollte der systolische Blutdruck in einem Wert zwischen 70 bis 80 Millimeter Hg, der MAD in einem Wert von 50 bis 65 Millimeter Hg gehalten werden. Das reduziert die Mortalität im hämorrhagischen Schock. Es treten außerdem weniger ARDS und Multiorganversorgung auf. Die Anzahl an transfundierten Blutprodukten ist geringer und die Häufigkeit von akuten Nierenversagen ist im Vergleich zum liberalen Ansatz, wo die Blutdrücke höher gewählt sind, nicht erhöht. Also nochmal zur Wiederholung, systolischer Blutdruck 70 bis 80, MAD 50 bis 65, was ja für uns Anästhesisten sehr niedrige Zielparameter sind.
In Fall.
Wo wir bei gesunden Menschen, die nicht so schwer erkrankt sind, definitiv an der unteren Grenze unseres Therapieansatzes wären. Für diese schwer erkrankten Menschen im hämorrhagischen Schock muss man sagen, dass es einen Überlebensvorteil hat, zumindest so lange, bis die Ursache für den hämorrhagischen Schock behandelt ist. Das heißt, die Blutungsquelle sistiert bzw. die Blutung behandelt ist. Was für pathophysiologische Erklärung haben wir dafür? Der systolische Blutdruck unter 80 mm Hg erleichtert eine lokale Gerinnungsaktivität durch einen verminderten Blutfluss. Gebildete Gerinnsel werden nicht vom Ort der Verletzung weggespült und die exogene Flüssigkeitszufuhr wird reduziert. Externe Katecholamine werden eingespart. Bei Patienten mit vorliegendem Schädel-Hirn-Trauma mit erhöhtem Hirndruck bedarf es natürlich einem ausreichenden zerebralen Perfusionsdruck, sodass bei diesen Patienten gut Werte über 80 mm Hg, MAD 70 bis 90 erreicht werden müssen. Wobei man da natürlich sehr klar differenzieren muss zwischen Patienten, die eine Contusio Cerebri, also ein leichtes Schädelhirntrauma haben, mit Patienten, die ein wirklich schweres Schädelhirntrauma mit erhöhtem Hirndruck, mit Bewusstseinseintrübung durch das Schädelhirntrauma und nicht durch den hämorrhagischen Schock haben. Das heißt, da bedarf es der Differenzierung und der Überlegung. Des Weiteren muss man sich ganz klar machen, dass wenn es unter der permissiven Hypotonie zu Zeichen der Organminderperfusion kommt, das heißt Abfall der Urinmenge, ST-Streckensenkung, Laktatanstieg oder der Abfall der zentralvenösen Sauerstoffsättigung, sollte diese Maßnahme auch überdacht werden und das Blutdruckziel gegebenenfalls angehoben werden. Das heißt, wie immer, wenn ich etwas tue, überdenken des therapeutischen Ansatzes.
Auch so auf Intensivstationen, wenn du plötzlich, ich sage jetzt mal, einen Laktatanstieg und einen Abfall der Urinmenge hat, sollte man sich halt auch fragen, ist die Blutung wirklich gestoppt?
Genau, richtig.
Oder gibt es da vielleicht noch irgendwas, was doch noch blutet? Und dann fangen wir wieder von vorne an und machen wieder Untersuchung und Rush und gucken.
Warum ist aber eine Überinfusion schädlich? Kalte Infusionen reduzieren die schon niedrige Körpertemperatur weiter. Also wenn wir Volumenersatz durchführen, sollten wir an gewerbte Infusionen oder eben an Wärmesysteme denken. Auch Wärmesysteme zur Massivtransfusion gegebenenfalls einsetzen. Durch die Verdünnung des Blutes haben wir eine verminderte Sauerstofftransportkapazität mit Aggravierung der Sauerstoffschuld und der Azidose auf zellulärer Ebene. Durch die Verdünnung verdünnen wir auch die Konzentration an plasmatischen und korpuskulären Gerinnungsfaktoren. Das heißt, wir müssen, wenn wir Volumentherapie machen, auch daran denken, gegebenenfalls Gerinnungsfaktorenkonzentrate zu substituieren und können uns da zum Beispiel auf das Rotem oder TEC oder aber die pathophysiologischen Überlegungen, was passiert bei Trauma, was passiert bei Blutung, zurückbesinnen. Durch die Überinfusion haben wir auch rheologische Veränderungen. Das heißt, die Thrombozyten können nicht mehr so gut durch die Erythrozyten im Kapillarbett an die Gefäßwände gedrückt werden, weil eben weniger Erythrozyten pro Einheit da sind durch unsere Infusionstherapie. Und letztendlich können wir durch die Überinfusion die Glykokalik schädigen, was zu einer Autoheparinisierung führt und wiederum zu einer Koagulopathie. Oder die Koagulopathie aggraviert die.
Ehrlicherweise höre ich das Wort Autoheparinisierung gerade zum ersten Mal.
Wenn wir uns zurückhaltend sein sollten mit dem Volumenersatz an Kristalloiden, steht natürlich die Überlegung, was sollen wir im hämorrhagischen Schock transfundieren. Der alte Ansatz ist sicherlich kolloider Volumenersatz, beispielsweise Hes, beispielsweise Gelatine. Da möchte ich...
Er hat die bösen Wörter gesagt.
Da möchte ich auf den rote Handbrief hinweisen, der eine ganz klare enge Indikationsstellung für das Hes nur bei nierengesunden, nicht septischen Patienten hervorhebt. Wir sollten auch den kolloiden Volumenersatz unter Berücksichtigung der permissiven Hypotonie durchführen und nicht durchführen, wenn unsere Glykokalik schon verletzt ist und das Endothel schon eine Permeabilitätserhöhung erfahren hat, weil dann werden wir die Kolloide im Gewebe wiederfinden, wo sie uns nicht helfen. Als letztes ist hinzuweisen auf den Hes-Führerschein, also das Medikament Hydroxyethylstärke darf nur noch durch ausgebildete Menschen verwendet werden, die jährlich einen Führerschein abschließen. Was aber sind andere Möglichkeiten? Und da gibt es zwei große randomisierte Studien mit dem Namen Prompt und Proper, die eben die Transfusion als Volumenersatz im hämorrhagischen Schock untersuchen und dabei untersuchen, welche Ratios an EK zu Plasma zu TKs wir transfundieren sollten. Prompt kommt dabei zu der Konklusion, dass hohe Raten an Plasma und Platelets und Erythrozyten zu einem verminderter Mortalität von Patienten, die mindestens 3 EKs im hämorrhagischen Schock in den ersten 24 Stunden erhalten haben. Und Proper geht sogar einen Schritt weiter und stellt die Ratios in 1:1:1 beziehungsweise 1:1:2, wo die 2 das EK ist. Und in dieser Studie kommt raus, dass die 1:1:1 Ratio nicht schlechter ist als die 1:1:2 Ratio. Das heißt, es gab keine Sicherheitsunterschiede zwischen 1:1:1 und 1:1:2. In der 1:1:1 Gruppe hat man früher die Blutungsstillung erreicht und weniger Tote durch Exsanguination in den ersten 24 Stunden gesehen als 1:1:2. Aber beide Rationen sind sozusagen sicher und gegebenenfalls im Rahmen des hämorrhagischen Schocks besser als die Infusion mit kristalloiden Flüssigkeiten. Also aus diesen Studien können wir sozusagen mitnehmen, dass wir den Volumenersatz im hämorrhagischen Schock durch Vollblut durchführen sollten, sofern dieses denn für uns vorhanden ist. Und dann eben in eher 1:1:1 Ratios.
Ja, das ist, finde ich, sollte man herausheben, weil das, glaube ich, im klinischen Alltag oft untergeht. Wir haben ja relativ und zu Recht relativ strenge Transfusionsrichtlinien, wo ganz klar gesagt wird, wir transfundieren halt keinen HB von 10 bei einem normalen Patienten. Also bei einem Patienten, der gerade nicht im Schock ist. Wenn wir aber gerade eine akute Blutung haben, dann sind wir in einer anderen Situation. Weil bis wir den Patienten runterverdünnt haben, kann unter Umständen eine gewisse Zeit vergehen. Und davon hat der Patient keinen Benefit. Das heißt, wenn wir eine akute Blutung haben, kriegt der Patient frühzeitig Blutprodukte.
Genauso, wie wir es vorher gesagt haben, bei der permissiven Hypotomie durch die Überinfusion mit Kristalloidenflüssigkeiten schädigen wir und aggravieren wir sogar die Situation der Blutung, sodass wir uns eben lösen müssen in dem Moment, wo wir einen hämorrhagischen Schock haben und eine akute Blutungssituation haben, von unseren starren HB-Parametern, zumindest wenn wir die Blutungsschwere in irgendeiner Art und Weise zum Beispiel im OP-Sauger sehen können oder anhand des, zum Beispiel bei einem rupturierten Aneurysma, anhand des Blutvolumens, was aus uns im Bauch entgegenkommt, in dem Moment, wo wir den Bauch eröffnen, dann sollten wir eben nicht Kristalloide, sondern frühzeitig EKs, FFPs und TKs transfundieren. Also Vollblut ersetzen im Sinne von, wir ersetzen das, was der Patient verloren hat.
Jetzt kommen wir auch noch zu einer wichtigen Sache, Antizipation. EKs sind meistens relativ schnell verfügbar, muss man ehrlich sagen. Aber FFPs müssen gewärmt werden, bis sie transfundiert werden können. Das dauert seine Zeit. Und wenn man nicht in einem Zentrum arbeitet, TKs, müssen gebracht werden. Die sind meistens nicht in der Blutbank verfügbar. Das heißt, man muss da früh dran denken und nicht erst, wenn die Thrombos bei 20 sind und die bestellen, wenn das eine akute Blutung ist und man die braucht.
Kommen wir zu einem weiteren Therapieansatz unserer Blutungssituation, der sogenannten REBOA, also Recessive Endovascular Balloon Occlusion of the Aorta. Die Aorta ist eingeteilt in 3 Zonen, beziehungsweise 4 Zonen, wenn man Zone 0 als einzelne Zone sieht. Zone 0 ist Aszendenz und Aortenbogen, ist absolut kontraindiziert, weil wir durch die Okklusion hier die hirnversorgenden Gefäße verschließen worden würden. Zone 1, also zwischen Abgang der Arteria subclavia links bis zum Truncus celiacus, haben wir als Indikation bei einem atraumatischen Herzstillstand thorakale und abdominelle Schuss- und Stichverletzungen, rupturiertes Aneurysma im Bereich der Bauchaorta, der oberen Bauchaorta oder iatrogene Blutungen bei Viszeral-OPs. Die Zone 2, also zwischen Truncus celiacus und den Nierenarterien, ist wiederum kontraindiziert, weil da wir die Versorgung von Darm und Leber direkterweise okklodieren würden. Und in Zone 3, also infrarenal, von den Abgang der Nierenarterien bis zur Aortenbifurkation, haben wir eine Indikation bei Beckenfrakturen, traumatischen Blutungen im Beckenbereich oder aber auch eben bei iatrogenen Blutungen nach gynäkologischen Operationen oder der PPH als Ultima Ratio-Situation. Das Reboa-Verfahren ist eine Ultima Ratio, was bis jetzt nur an Zentren angewendet wird für den schweren hämorrhagischen Schock, wenn wir eine Blutungssituation haben, die wir nicht anders kontrollieren können, um den Patienten initial zu stabilisieren. Technisch muss man sich das so vorstellen, dass man einen Katheter von der Leiste nach Kranial schiebt, der eine Längenmarkierung hat, der 2 Lumen hat, ein Lumen, um einen Ballon aufzublasen und ein Lumen, um noch einen Druck zu messen. Es wird über eine Schleuse in der Leiste vorgeschoben. Der Katheter hat eine Längenmarkierung und der Ballon ist in der Regel röntgendicht, sodass man unter Röntgenkontrolle die Lage des Ballons kontrollieren kann. Das Verfahren hat hohe Komplikationsraten, insbesondere das akute Nierenversagen, thromboembolische Ereignisse, Ischämien der unteren Extremitäten und eine schwere Rhabdomyolyse als weitere Komplikationen im hämorrhagischen Schock durch den Muskeluntergang.
Absolut. Man muss ja auch sagen, ich meine, die Studien sind klein, in denen REBOA untersucht wird, und die Ergebnisse dazu sind sehr unterschiedlich, muss man sagen.
Genau, man muss es einfach als möglichen Köcher in der Hinterhand haben, wenn es in der Institution möglich ist,
Absolut.
Wo man arbeitet. Kommen wir zur Zusammenfassung. Der hämorrhagische Schock bedarf eines Intensivmediziners oder Anästhesisten im Krankenhaus, der insbesondere die letale Trios aus Hypothermie, Azidose, Koagulopathie durchbricht. Wir sollten eine restriktive Volumentherapie mit isotoner Vollelektrolytlösung durchführen und Werte, die da in den Quellen, die ich gelesen habe, sagen 3 Liter isotone Vollelektrolytlösung in den ersten 3 Stunden, bis die Blutungsquelle kontrolliert ist. Wir sollten bis dahin auch das Konzept der permissiven Hypotonie kennen und eher auf Transfusionen zurückgreifen und dabei eine Rate von 1:1:1 beziehungsweise 1:1:2 bis zur Blutungskontrolle anwenden. Damage Control Surgery mit dem Ziel der Blutungskontrolle beziehungsweise das Ziel jeder Diagnostikintervention muss es sein, die Blutung möglichst schnell zu stoppen, und Diagnostik und Intervention sollten in einer Maßnahme erfolgen. Und Ziel der anästhesiologischen Therapie muss es sein, die physiologischen Rahmenbedingungen zu erhalten bzw. wiederherzustellen, unter anderem Normothermie, Normokalzämie, ein ausgeglichener pH-Wert und die Hemmung der Hyperfibrinolyse.
Jan, vielen, vielen Dank für den super Beitrag zu einem ja doch mehr oder weniger alltäglichen Thema im Rahmen der Chirurgie und auch der Notfallmedizin. Besonders spannend finde ich, weil ich glaube, dass das häufig nicht bewusst ist, ist der limitierte Einsatz der Vollelektrolytlösung. Ich glaube, dass das im klinischen Alltag, und da möchte ich mich gar nicht ausnehmen, ganz bewusst, doch häufig in relativ großen Mengen eingesetzt wird, weil wir es auch zum Beispiel vom septischen Schock so gewohnt sind. Im septischen Schock nehmen wir ja einfach sehr, sehr große 30 Milliliter pro Kilogramm, sehr, sehr große Mengen von Elektrolyt.
Das sind auch nur 2 Liter.
Ja.
In der Regel. Und wir nehmen 10.
Ja.
Oder?
Ja, das stimmt.
Mehr. Weil wir uns vielleicht besser zu helfen wissen, weil wir vielleicht handeln wollen, weil wir die Katecholamine nicht noch höher drehen wollen, weil ja auch Katecholamine eine unerwünschte Nebenwirkung haben. Letztendlich müssen wir uns aber auch dessen bewusst sein, dass auch die Vollelektrolytlösung, die wir geben, ein Medikament ist, was sozusagen im Körper auch Nebenwirkungen hat, Schaden anrichten kann potenziell. Und insofern sollten wir uns überlegen, ob der Ansatz Volumen, Volumen, Volumen der richtige ist oder ob wir einen differenzierten Ansatz mit Katecholamin, mit Volumen, mit Transfusionen wählen, um den Menschen zu stabilisieren, der eben kritisch krank vor uns liegt.
Also frühzeitiger Einsatz von Katecholaminen und da als erstes Noradrenalin. Das nehme ich mit permissive Hypotonie. Das heißt, wir müssen gar nicht so hohe Werte haben. Es muss nicht der MAD von 65, den wir sonst ja immer als Mindestwert anstreben, ist hier eher die obere Grenze. Kein Problem im Kopf vorliegt. Und doch frühzeitiger Einsatz bei aktiver Blutung von Blutprodukten und da auch frühzeitig an FFPs und Thrombozytenkonzentrate denken. Am Ende, Chirurgie ist die Lösung des Ganzen und wir sind halt für die Stabilisierung zuständig und dass die Gerinnung noch funktioniert.
Stop the bleeding. Was ich euch empfehlen kann, sind 2 Artikel aus dem New England Journal of Medicine, zum einen der Artikel Shock und zum zweiten der Artikel Hemorrhagic Shock, die wir euch in die Shownotes packen, und das Stevie-Jahrbuch aus dem Jahr 2019, 2020, wo dieses Thema bei Organversagen ein eigenes Kapitel hat und wo auch 2 sehr schöne Artikel zu lesen sind.
Vielen, vielen Dank und ja, gerne wieder, Jan.
Immer gerne.
Das Codewort für den hämorrhagischen Schock lautet Vollblut. So, Technik ist ein Arschloch. Dana und ich haben eine wunderbare Abmoderation aufgenommen zusammen und irgendwie hat mein Aufnahmeprogramm diese Abmoderation gefressen. Das heißt, ich muss jetzt hier alleine nochmal abmoderieren. Erstmal möchte ich mich an alle Beteiligten von dem Podcast bedanken. Es war mir mal wieder ein Fest, das mit euch aufzunehmen. Wenn euch Hörern gefallen hat, was wir hier machen, dann bewertet uns bitte auf iTunes, folgt uns auf Spotify, Deezer, Google Podcasts und tretet mit uns in Kontakt über unsere Kontaktformular, über Twitter, über Facebook. Wir freuen uns, uns mit euch auszutauschen und eure Meinung zu unseren Themen zu hören. Und natürlich auch, wenn ihr Kommentare habt, wenn wir aus eurer Sicht irgendwas falsch gemacht haben, mit euch zu diskutieren. Wenn es manchmal ein bisschen länger dauert, bis wir antworten, dann verzeiht uns das bitte. Das kommt manchmal aufgrund unserer Arbeit, die wir auch noch haben und zum Teil der Fülle der Kommentare vor. Wenn euch das so gut gefallen hat, dass ihr uns fördern wollt, dann freuen wir uns auch sehr. Das geht ganz einfach. Ihr geht auf unsere Homepage und da gibt es einen Fördern-Button. Und dann kommt ihr zu einem PayPal-Link und könnt uns das, was ihr für richtig haltet, in den Hut schmeißen. Wenn ihr aufgepasst habt und die Folge gut durchgehört habt, dann müsstet ihr jetzt 4 Codewörter haben. Mit diesen 4 Codewörtern geht ihr auf unsere Homepage unter CME und könnt da sowohl Teilnahmebescheinigungen als auch CME-Punkte beantragen. Das Ganze geht allerdings nur bis zum 15.09. Das hat technische Gründe. Darüber diskutieren wir auch nicht weiter. Ja, und dann muss ich jetzt die Schlusssätze hier alleine sprechen. Pin-up-Dogs, don't panic und im Notfall immer zuerst den eigenen Puls fühlen.